Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Josua Laszlo. Für die mich nicht kennen, ich wohne in Dortmund, bin verheiratet, zwei Kinder. Die können heute leider nicht dabei sein, lassen aber euch grüßen. Und ich bin mir sicher, dass es vielen oder einigen von euch so geht, dass ihr fassungslos, schockiert und zutiefst traurig seid über das, was ganz konkret in Israel, Gaza passiert und in der Welt. Und es ist für mich unvorstellbar und grausam, was da vor drei Wochen passiert ist. Also es ist jetzt schon ein bisschen her und ich frage mich immer, was ist das für ein unfassbarer Hass? Was ist das für eine Gewalt, die aber auch wir in Deutschland, in Europa und auf der Welt erleben? Das ist ja nicht nur da unten, sondern das löst ja etwas aus. Und das ist unfassbar, auf der ganzen Welt. Und der Punkt ist, ich bin nicht nur über die Medien oder die Bilder, die ich sehe, sehr traurig, sondern es betrifft mich persönlich, privat. Das heißt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht. Ihr seht die Bilder im Fernsehen und in den Nachrichten. Ich habe einen Freund für mich, der ganz konkret junger Vater, vier Kinder hat und der in die Armee eingezogen wurde, weil es Krieg ist. Er muss jetzt sozusagen aus Jerusalem in den Krieg. Und das nicht nur einer meiner Freunde. Persönlich aus meinem Umfeld, meine Eltern, die haben Bekannte und Freunde, die bei dem Massaker da unten ums Leben gekommen sind, die verschleppt wurden. Das heißt, für mich persönlich als Josua ist es nicht nur ein Film oder eine Seite auf einem Zeitungspapier, sondern es betrifft mich und unsere Familie persönlich. Und es macht mich unfassbar traurig. Vor drei Wochen haben die Juden in Israel und auf der ganzen Welt Sukkot gefeiert, das Laubhüttenfest. Eine Woche. Und dann kamen sie zu diesem letzten Tag des Festes der Simchat Torah, die Freude über die Torah, über die Freude der Weisung. Sie feiern das Wort Gottes, das Alte Testament. Doch dieser Festtag wurde zu einem der schlimmsten Tage in der Geschichte Israels seit der Gründung des Staates 1948. Und warum sage ich das? Weil ich nicht weiß, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema Israel-Palästina stehst. Ich weiß auch nicht, welches Leid und welchen Schmerz du in deinem Leben schon erlebt hast, vielleicht gerade erlebst, vielleicht Trennung, Krieg, Gefangenschaft, Familienkonflikte, körperliche oder seelische Schmerzen. Ich weiß es nicht, aber du weißt es genau in dir drin. Und das, was ich sage, wird bei jedem von uns etwas anderes auslösen. Und jeder wird sich an etwas anderes erinnern, wo er vielleicht Leid, Schmerz, Wunden hatte. Aber wisst ihr, ich denke, dass genau das der Punkt ist, dass es nicht darum geht, wie groß der Schmerz oder was jemand erlebt hat, sondern ich glaube, jeder von uns kennt dieses Leiden, diesen Schmerz auf eine gewisse Art und Weise. Und genau aus diesem Grund merke ich genau in solchen Situationen, wie wir sie erlebt haben, ob es jetzt der Konflikt in Israel ist, ob es der Konflikt in Russland ist oder auf so vielen Konflikten auf dieser Welt, Wasser, Ernährung, Hunger, alles, was dazugehört. Bei mir persönlich taucht vermehrt die Frage auf, warum steht Gott seinem Volk Israel nicht bei und beschützt es besser? Warum lässt Gott solch ein unfassbares Leid auf dieser Welt zu? Egal ob Ukraine, egal ob Hungersnöte, egal ob Katastrophen, warum lässt Gott das zu? Dass unschuldige Menschen, Kinder, Mütter, Väter das erleben, das leiden müssen. Warum erleben wir das über all die Jahrhunderte? Das ist ja nicht nur, dass es jetzt gerade in unserer Zeit so ist. Warum haben Menschen das all die Jahrhunderte erlebt? Meine Eltern, die Generation vorher. Warum erleben wir Schmerz und Leid in unserem Leben, in unserem Umfeld? Und in der Theologie gibt es einen ganz bestimmten Begriff für diese Frage, den kennt vielleicht der eine oder andere. Es ist die Frage nach der Theodizee. Wie ist es möglich, dass wir Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen, dass wir eine Bibel haben, dass wir an einen allmächtigen, allwissenden und einen guten Gott glauben und es dennoch in dieser Welt so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Krieg, so viel Ungerechtigkeit, so viel Hungersnot gibt. Wie kann das sein? Und diese Frage hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört und hat sie sich vielleicht auch schon mal selber gestellt. Und ich erlebe es auch immer wieder in meinem persönlichen Umfeld, wenn ich mit Menschen spreche, die nicht an Gott glauben. Die ungläubig sind, die sagen, ich habe mit Kirche und Gott nichts am Hut. Und dann kommt genau diese Frage, wie kann es sein, dass wenn es einen Gott da oben irgendwo gibt oder da unten, dass der das alles zulässt. Das ist doch so ein guter Gott. Guck dich doch mal um, wie viel Leid und wie viel Schmerz wir auf dieser Welt erleben. Und wisst ihr, diese Frage nach dem Warum, die stellen wir uns nicht erst heute im 21. Jahrhundert, sondern diese Frage nach dem Warum, die ist so alt wie die Tora, wie die Bibel selbst. Und wisst ihr, ich kann euch heute Morgen auch keine allumfassende und die einzig wahre richtige Antwort geben, aber ich möchte euch heute Morgen einige Aspekte und Gedanken mitgeben zum Nachdenken und zum Zuhause weiterdenken. Das Volk Israel erlebte nämlich in der Geschichte immer wieder Zerstörung, Vertreibung, Diaspora, Zwangsvertreibungen. Das Volk Gottes erlebte das. Und Gott tröstet sein Volk immer wieder durch Propheten, unter anderem auch mit dem Propheten Jesaja. Und da lesen wir in Jesaja 40, so spricht euer Gott, tröstet, ja tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten, die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Gott Israels, unser Gott, spricht zu diesem leidgeplagten Volk durch die Propheten, immer wieder, hier konkret durch Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk. Und Gott spricht zu seinem Volk damals und zu uns heute und zu uns, die wir an Jesus glauben, zu dem erweiterten Volk. Und hier gibt es zwei Elemente, die wichtig sind. Zum einen heißt das, wenn Gott zu seinem Volk spricht, dass wir mitleiden dürfen, dass wir mitempfinden dürfen, ja sogar mitempfinden sollen. Dass wir mitfühlen sollen, den Schmerz, die Trauer, all das, was dazugehört. Es soll nicht einfach spurlos an uns vorbeigehen. Naja, die Israelis sind ja selber schuld. Die haben sich den Mist eingelöffelt, sollen sie dann auch wieder selber auslöffeln. Wisst ihr was? Das steht nicht in der Bibel. Gott sagt zu seinem Volk und auch zu seinem erweiterten Volk, tröstet, tröstet mein Volk, leidet mit, fühlt mit, betet mit, segnet mit. Es soll nicht spurlos an euch vorbeigehen. Und auf der anderen Seite soll es auch kein ohnmächtiges Mitleid sein. Ach, die armen Israelis da unten, denen geht es ja so schlecht. Nein, wir dürfen für Gottes Volk beten, was ihr auch tut, das weiß ich, was viele Christen momentan tun. Dass wir es segnen. Und ganz konkret auch, denke ich, dass wir dem jüdischen Volk auch hier in Deutschland und in Europa zur Seite stehen. Weil wenn ich das sehe, was auf den Straßen passiert, dann schockiert es mich, dass sozusagen große Demonstrationen für die Hamas, also für diese Terrororganisation auf die Straße gehen, aber eigentlich gibt es verhältnismäßig wenig Solidarität mit dem Volk Gottes, dem auserwählten Volk, das ja nicht wir auserwählt haben, sondern Gott hat dieses Volk auserwählt und hat gesagt, das ist mein geliebtes Volk. Und nicht nur das, dass er es auserwählt hat, sondern er hat die Verheißung gegeben und hat gesagt, ich werde mein Volk sammeln. Es wird wieder zurückkommen. Und darüber hinaus hat er die nächste Prophetie gegeben und hat gesagt, und ich werde wieder in dieses Volk zurückkommen und es werden mich alle Menschen sehen. Also es ist nicht irgendein Volk, ein politisches Volk, ein Land da unten, das irgendwie ein bisschen quer liegt und da eigentlich den Nahen Osten ein bisschen durcheinander bringt. Es ist Gottes Volk. Es ist das Volk, das Gott sich ausgesucht hat. Das Volk, in das er wieder zurückkommen möchte. Und das Volk, das auch manchmal so bockig und halsstarrig und störrisch ist, wie wir es in der Bibel lesen können. Und auch der Prophet Habakuk, auch ein Prophet im Alten Testament, kam ins Grübeln und hat schon geschrieben, warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum Gott, schaust du einfach untätig zu, wie die Menschen einander das Leben zur Hölle machen? Wahnsinn, das lesen wir im Habakuk, im Propheten Habakuk, Kapitel 1, Vers 3. Damals schon, vor vielen hunderten Jahren, beschreibt dieser Prophet eine ähnliche Situation. Die Menschen machen sich das Leben auf dieser Erde gegenseitig zur Hölle, bekämpfen sich, bekriegen sich. Und Habakuk stellt sich die gleiche Frage, wie ich sie mir heute stelle. Gott, warum lässt du das zu? Warum ist das auf dieser Welt so? Und ich frage mich, wer von euch hat das auch schon im Kleinen oder im Großen erlebt, erfahren? Warum musste dieser Mensch, der mir so nahe war, sterben? Warum so schnell? Warum bin ich krank? Warum bin ich so lang krank? Warum bin ich arbeitslos geworden? Warum, Gott, ist das passiert? Oder das, oder das? Und ich möchte euch 6 ganz kurze Gedanken mitgeben, die mir helfen bei diesem Thema. Mein erster Gedanke ist, Gott will kein Leid. Es war nie Gottes Absicht, dass Menschen leiden. Schauen wir an den Anfang der Bibel, in die Schöpfungsgeschichte, dann lesen wir dort, Gott hat die Erde erschaffen und alles, was auf der Erde ist. Und er hat hingeschaut und hat gesagt, es war gut. Das lesen wir 1. Mose 1, 31. Und nachdem er das alles geschaffen hat, hat Gott den Menschen geschaffen. Und dann hat er wieder hingeschaut, dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und es war nicht nur gut, es war sehr gut. Das haben wir auch bestimmt schon hier und da mal gehört. Es wurde Abend und wieder Morgen, der 6. Tag war vergangen. 1. Mose 1, 31. Gott hat den Menschen als Ebenbild, als Gegenüber geschaffen. Der Mensch lebte im Paradies in direkter Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott. Er lebte dort von den Früchten des Gartens. Er musste nicht arbeiten, nicht morgens aufstehen, in den Supermarkt gehen, sich überlegen, was kaufe ich ein, wie koche ich das, reicht das, was wird schlecht. Völliges Paradies, nie einkaufen müssen, nie kochen müssen, nie aufräumen müssen, sondern einfach nur die Frucht nehmen, essen, Kern entsorgen. Kein Geschirrspüler einräumen, ausräumen, für alle, die diesen Spülmaschinendienst haben. Paradiesische Zustände. Sich keine Sorgen um Geld machen. Reicht mein Geld für den Einkauf? Oder steht da wieder auf dem Katzenzettel eine Zahl, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Sie hatten das Paradies auf der Erde. Es gab alles, was man sich wünschen konnte. Und das macht mich manchmal stutzig. Und dennoch, obwohl der Himmel auf der Erde war, Gott war bei den Menschen, sie hatten das Paradies, hat den Menschen scheinbar etwas gefehlt. Oder zumindest redete ihnen das die Schlange, wir lesen in der Bibel, dass es der Teufel war. Sie könnten sein wie Gott. Sie hatten zwar alles, Essen, Gemeinschaft, Menschen, und trotzdem dieses eine kleine Etwas, da wollten sie unbedingt doch genau hinschauen. Und die Schlange sagt dann, sie könnten wie Gott sein, wenn sie von der Frucht essen würden. Und das ist natürlich schon verlockend. Dieser Gedanke, stell dir mal vor, jemand bietet dir das an. Du musst nur dieses kleine Etwas tun und weißt du was, und dann wirst du wie Gott sein. Ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich die wenigsten von uns widerstehen könnten. Die würden sagen, so einmal Gott sein, das fände ich schon schön. Ich wahrscheinlich, ich wäre sehr neugierig zu gucken, wie funktioniert das. Aber wisst ihr was? Genau dadurch, sie hatten alles, sie hatten den Himmel auf der Erde, aber genau durch diesen Moment, in dem sie von der Frucht gegessen haben, kam es zum Bruch zwischen Gott und den Menschen. Und von nun an wurden sie aus diesem wunderbaren Paradies, aus dem Garten geschmissen. Sie mussten arbeiten im Schweiß ihres Angesichtes, sie mussten gucken, dass sie leben konnten. Die Sonne hat gebrannt und so weiter. Das können wir alles nachlesen im Anfang der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte. Ihnen gingen zwar die Augen auf, aber sie mussten raus aus der direkten Gegenwart mit Gott, raus aus dem Paradies. Und manchmal, wenn ich heute mich umschaue in dieser Welt der Wissenschaft und den Möglichkeiten, die wir haben, dann denke ich, ja, wir werden immer mehr wie Gott. Und ich warte nur noch auf den Tag, bis der Mensch sagt, also der Mensch, ein Wissenschaftler, immer, ich kann Menschen erschaffen. Vielleicht sind wir schon so weit und ich weiß es nur noch nicht. Ja, wir haben die Möglichkeit, Menschen zusammenbauen. Wir brauchen gar nicht mehr Gott. Wir sind selber Gott geworden, weil wir einfach so genial sind. Aber Gottes ursprünglicher Plan für die Welt und seine Menschen war es, dass wir im Paradies in Gemeinschaft mit ihm leben. Ohne Schmerzen, ohne Leiden, ohne Krieg. Gott will kein Leid. Und wir können auch schon einen Ausblick auf die Zeit nach diesem Leben, nach dieser Welt in der Offenbarung sehen. Da steht nämlich in der Offenbarung, die Welt, wie Gott sie geplant hat, dort gibt es kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen, außer Freudentränen und kein Sterben. Das ist alles irdisch und für das Diesseits. Gott will kein Leid. Mein zweiter Gedanke, Gott schafft ein Gegenüber. Gott schafft ein Gegenüber. Was möchte ich damit sagen? Eine oder vielleicht die Antwort auf die Frage nach dem Leiden findet sich in der Freiheit zu entscheiden. Was möchte ich damit sagen? Gott hat dich und mich geschaffen und er hat dich und mich geschaffen nicht als Marionette. Ja, ihr kennt so eine Puppe, die an Fäden hängt und Gott sagt, was du tun sollst. Gott hat dich nämlich geschaffen mit einem freien Willen. Du kannst der Mama und dem Papa widersprechen. Du kannst dem Lehrer widersprechen. Du kannst deinem Chef widersprechen. Du kannst deiner Frau oder deinem Mann widersprechen. Du kannst deinen Freunden widersprechen. Du kannst nach links gehen oder nach rechts gehen. Du darfst das. Du kannst das. Warum? Weil als Gott dich und mich geschaffen hat, hat er gesagt, ich möchte ein gleichwertiges Gegenüber. Ich möchte nicht jemanden, der mir untergeordnet ist, der einfach immer nur das tut, was ich möchte. Aber wisst ihr, was die große Gefahr dabei ist, wenn man jemanden schafft, der gleichwertig auf Augenhöhe ist? Das ist Liebe. Liebe heißt, ich gebe auch den Raum, dass eine Person sich vielleicht in dem Moment sogar gegen mich entscheiden kann. Gegen das, was ich mir wünsche. Gott hat sich die direkte Gemeinschaft, die direkte Nähe gewünscht. Aber der Mensch in seiner Freiheit hat sich dagegen entschieden. Gott hat uns Maßstäbe, Weisungen, die Tora für optimale Lebensqualität und Lebensbedingungen gegeben, die man ernst nehmen kann oder auch nicht. Aber diese Maßstäbe, die funktionieren auch nur, wenn wir sie anwenden. Wenn ich sie ignoriere, dann kommen eben Menschen zu Schaden. Wenn ich zum Beispiel beim Laufen stolper, dann bleibe ich nicht einfach in der Luft stehen, sondern es gibt eine Erdanziehungskraft, ich falle hin. Das heißt, es gibt immer eine Konsequenz dessen, was ich tue, dessen, was ich mache. Ich falle auf die Nase. Und Leiden ist auch die Folge von menschlichen Fehlentscheidungen oder bewussten oder mutwilligen Entscheidungen. Leiden ist sozusagen auch eine dunkle Seite der menschlichen Freiheit. Leiden heißt, jemand in deinem Umfeld, in deiner Nähe oder woanders trifft eine Entscheidung, die nicht gut für dich ist. Und das ist nicht Gott, der im Himmel sitzt und sagt, jetzt möchte ich dich mal ärgern oder ich habe jetzt mal Lust, böse zu sein. Gott schafft ein Gegenüber in der Freiheit, dass diese Person Dinge tun kann. Und diese Person, die sitzt hier oder steht hier vorne, die Dinge tun kann, die verletzt, die wehtut, die wehtun. Ob es ein Krieg ist, ob es ein Wort ist, ob es eine Tat ist, eine Handlung, stehlen, egal was. Leiden, und damit meine ich nicht Krankheit, sondern Leiden ist eine Folge von menschlichen Fehlentscheidungen. Und die Bibel, die spricht immer wieder davon, wir sind zur Freiheit berufen. Gott schafft ein Gegenüber, keine Marionette. Mein dritter Gedanke, keine heile Welt. Diesen Drang oder diesen Hang, eine falsche Entscheidung zu treffen, bezeichnet die Bibel eben als Sünde. Den Begriff kennen die meisten von euch. Sünde. Ich habe daneben geschossen. Ich habe das Ziel verfehlt. Ich habe nicht das gemacht, was ich eigentlich Gott gewünscht hätte. Adam und Eva haben damit im Paradies begonnen. Sie haben nicht genau das getan, was Gott von ihnen wollte. Sie haben das Ziel verfehlt. Sie haben von dieser Frucht gegessen. Sie haben sich verführen lassen oder verlocken lassen, von dem Gedanken, so zu sein wie Gott. Und dadurch wurde diese ganze Erde, die eigentlich, ihr erinnert euch noch an den Vers vom Anfang an, die Schöpfung war gut, die Schöpfung war sehr gut. Die eigentliche Schöpfung wurde infiziert und verseucht durch die Sünde, durch die Trennung vor Gott. Und alles ist betroffen, Krankheit, Leid, der Tod. Das sind alles Begleiter von Sünde, von Dingen, die uns von Gott trennen, auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und genau aus diesem Grund ist diese Welt hier keine heile Welt. Und deshalb kann auch Leid jeden von uns Menschen treffen. Aber wenn hier keine heile Welt steht, dann war das der Grund, warum Gott, der Vater im Himmel, seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat und gesagt hat, ich sehne mich nach Heilung, ich sehne mich nach Verbindung, ich sehne mich nach Versöhnung. Und jeder, der mich annimmt, der kann das erleben, schon in dieser nicht heilen Welt, schon in dieser gebrochenen Welt, hier anfangen, mit mir Gemeinschaft zu haben, bis wir gemeinsam in der Ewigkeit leben. Also wir leben in keiner heilen Welt, aber jeder persönlich durch die Beziehung zu Jesus darf das hier schon erleben, dass das wieder heil wird in der Beziehung zu Gott. Und im Buch Prediger lesen wir Kapitel 8, Vers 14 Es geschieht so viel Sinnloses auf der Welt. Das hat schon der Prediger gesehen und erlebt. Er sagt, wenn ich in diese Welt schaue, was ist hier los? Was ist hier los? Das ist nicht erst heute so, schon über all die Jahre, über all die Jahrhunderte. Wir leben in keiner heilen Welt. Mein vierter kurzer Gedanke ist, Gott spricht durch Leid. Leid ist also etwas, was Gott sich nie gewünscht hat, was Gott nie wollte. Aber wisst ihr was, jetzt wo es da ist, spricht die Bibel auch davon, dass Gott Leid gebrauchen kann, oder besser gesagt, dass Gott durch das Leiden hindurch Menschen begegnet. Nicht, dass Gott Leiden toll findet, dass er es schafft und denkt, dir geht's zu gut, ich lasse dich mal ein bisschen leiden. Sondern durch das Leiden hindurch begegnet uns Gott. Und C.S. Lewis hat es so formuliert, Gott begegnet uns durch Leiden, um eine taube Welt aufzuwecken. Die Menschen, die schon gar nichts mehr wahrnehmen, die abgestumpft sind, da gebraucht Gott manchmal Leid, um eine Perspektive zu ändern, einen Blickwinkel zu ändern. Zumindest hat es C.S. Lewis so formuliert. Und wisst ihr was? Wer fragt eigentlich, warum lässt Gott so viel Gutes zu? Das Verrückte ist, dass durch Notsituationen sich die Menschen die Frage nach Gott stellen, aber selten, wenn es ihnen gut geht. Wenn es uns gut geht, dann ist Gott irgendwo ganz weit weg. Und wenn es uns immer schlechter wird, dann fragen wir, Gott, wo bist du? Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum tust du das? Ist doch verrückt, oder? Ist euch das schon mal aufgefallen? Also ich merke das immer wieder. Je besser es mir geht, ich muss aufpassen, dass ich nicht denke, ach, ich habe ja alles, läuft ja. Und wenn es mir da wieder schlecht geht, wenn Dinge in meinem Leben passieren, erlebe ich es immer wieder, dass es manchmal die letzte Situation ist, dass ich denke, warum fange ich erst jetzt an zu beten? Warum fange ich jetzt erst an, in Gemeinschaft mit Gott zu treten, wo ich meine Möglichkeiten ausgeschöpft habe? Immer wieder. Ich ertappe mich dabei und denke mir, das kann doch nicht sein. Hiob sagt, nachdem ihm alles genommen wurde, die Geschichte in Hiob, der reiche Mann, Töchter, viel Hab und Gut, und nachdem ihm alles genommen wurde zu diesem Thema, das Gute nehmen wir von Gott an. Sollten wir das Böse nicht auch von Gott annehmen? Hiob 2, Vers 10. Und das finde ich krass, weil er dreht es genau um. Der sagt, ich habe an Gott immer festgehalten, egal was passiert ist. Seine Freunde haben ihm davon abgeraten. Die haben gesagt, siehst du, hast du davon. Ja, gläubiger Mensch, Gott ist nicht gut. Und er sagt, ich nehme das Gute aus Gottes Hand und ich nehme auch das, was nicht gut ist, aus Gottes Hand. Und es ist eine steile Aussage. Und die Geschichte geht so weiter, dass Gott Hiob wieder beschenkt mit Familie, mit Wohlstand, mit Frauen und Kindern. Gott spricht durch das Leiden. Mein fünfter kurzer Gedanke, Gott leidet mit. Warum geschehen Dinge in unserem Leben? Ich habe nicht immer die Antwort drauf. Aber Gott hat durch das Leiden und Sterben von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha selbst deutlich gemacht, dass er sich nicht zu schade ist, zu leiden. Er hat sich aufgemacht auf diese Erde und hat nicht gesagt, ich gehe durch diese Erde ohne jegliche Schmerzen, ohne jegliches Leid, einfach so einmal gerade durch. Ich glaube, die Schmerzen, die Jesus erlebt hat, die kann kein Mensch von uns nachvollziehen, nämlich die Schuld dieser Welt auf den Schultern zu spüren. Und wir lesen in der Bibel, bei dem letzten Passamal, wo Jesus im Garten Gethsemane war, wo er da im Gebetskampf war, wo er unfassbare Angst hatte, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Und ich glaube, Jesus kennt Leid und Schmerz, wenn es darum geht, dass wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich zerbreche an manchen Dingen. Er wird sagen, kenne ich auch. Das gleiche Gebet habe ich auch gebetet im Garten Gethsemane, bevor ich gekreuzigt wurde. Himmlischer Vater, ich zerbreche fast an der Last, die du mir auferlegt hast. Kenne ich. Oder dass jemand stirbt, der Freund von ihm, Lazarus, ist gestorben. Ich glaube, Jesus kennt Schmerz und Verlust, wenn er weiß, da ist jemand gestorben. Ich glaube, er weiß, wie sich das anfühlt. Das Interessante ist, Gott leidet zwar mit uns, aber er gibt uns nicht für alles eine Erklärung. Er sagt nicht, du leidest, weil. Ah, du hast die Schmerzen, weil. Du hast das nicht, weil, das macht Gott nicht. Aber Gott leidet mit. Er verschont uns nicht vor Leiderfahrungen, aber Gott ist immer der innig mitfühlende Gott. Jakobus Kapitel 5, Vers 11. Gott sieht dich in deinem Schmerz, in deinem Leid, vielleicht in deinem Verlust, in dem, was du nicht hast, in dem, was dir fehlt. Das ist Gott zu 100%. Gott ist ein mitfühlender Gott, weil er das alles schon selbst erlebt hat. Auch wenn er Gott ist, das kann man sich eben nicht vorstellen. Wie kann es einen Gott geben, der Schmerzen hat? Wie kann es einen Gott geben, der leidet? Aber weißt du was? Gott leidet mit dir und Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Er ist neben dir und nur ein Gebet weit entfernt. Du musst nicht weit weggehen, du musst ihn nicht irgendwo suchen, sondern Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und mein letzter Gedanke, Gott wird gerecht richten. Eines muss unbedingt gesagt werden, egal wie viel Unrecht in dieser Welt geschieht oder noch geschehen wird, Gott hat versprochen, keine Rechnung offen zu lassen, so habe ich es formuliert. Es wird Gerechtigkeit für alle geben, die Unterdrückten, die Gemordeten, der gesamten Weltgeschichte werden von Gott selbst getröstet werden. Nicht das Böse, nicht die Willkür oder die Mächtigen, sondern ein unbestechlich gerechter Gott wird das letzte Wort haben. Ein unbestechlich gerechter Gott wird das letzte Wort haben. Und das schlimmste Leiden, den schlimmsten Schmerz, den es überhaupt in diesem Leben auf dieser Welt gibt, der ist von uns abgewendet, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtigster Satz. Wir können Schmerzen erleben in dieser Welt. Von der gebrochenen Hand, über emotional psychische Schmerzen, über Krieg. Aber das schlimmste Leiden ist von uns abgewendet, wenn wir an Jesus Christus glauben. In Römer 8,1 lesen wir, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Das ist eine unfassbare Zusage. Und Paulus schreibt dann weiter in Römer 8,18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Ich bin ganz sicher, dass das, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Das schreibt Paulus in Verfolgung, in Steinigung, in Gefängnis, in der Zeit, wo die Christen unterdrückt wurden. Und er sagt, das, was ich alles hier erlebe, ist nichts im Vergleich zu dem, auf das, worauf ich hingehe. Das, was mich erwartet, das, was kommt. Das, was Gott uns einmal schenken möchte, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, weil in der Situation fühlt es sich ja überhaupt nicht so an. Es ist furchtbar. Man hat Ängste, Sorgen, Nöte, Krankheit, Krieg. Und weiter lesen wir, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig, schreibt Paulus damals schon, volle Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig, voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Und ich lese das und denke mir, ja, dem kann ich so zustimmen, dem kann ich so nachfühlen. Und das empfinde ich so, dass unsere Schöpfung und die Menschen, die sehnen sich nach Erlösung, die sehnen sich danach, dass Shalom wiederhergestellt wird, dieses hebräische Wort für vollkommenen Frieden, äußerlich wie innerlich und nicht nur ein unterschriebener Friedensvertrag auf dem Papier, sondern dass ein umfassender Frieden wiederhergestellt wird. Das Leiden wird aufhören. Die Bibel spricht in deutlichen Worten davon, dass es in der Gegenwart Gottes kein Leid mehr geben wird. Und das ist eine der hoffnungsvollsten Tatsachen des christlichen Glaubens, an die wir uns festhalten können, an die wir uns klammern dürfen. Und im letzten Buch der Bibel der Offenbarung öffnet uns der Evangelist Johannes nochmal den Vorhang zur Ewigkeit und beschreibt, was Gott dann tun wird. Am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir in seiner unmittelbaren Nähe sein werden, er wird all ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angststreie mehr zu hören sein. denn was früher war, ist vergangen. Warum? Warum erleben wir das? Warum lässt Gott Leid zu? Warum erleben wir gerade diese Kriege in dieser Zeit? Ich habe nicht die Antwort darauf. Ich habe auch nicht Gottes Zeitplan. Aber ich habe das Gefühl oder den Gedanken, dass wir in Gottes Zeitplan schnell voranschreiten. Wer die Bibel aufmerksam liest und die Zeichen der Zeit deutet, es gibt da in den Evangelien, gibt es Endzeitreden Jesu, lest die mal. Macht euch selber euer Bild, schaut da rein und schaut, was da steht. Warum geschehen Dinge? Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Gott sich nicht über Leid freut, dass Gott kein Leid möchte. Ich weiß, dass Gott keine Marionetten geschaffen hat, sondern dich als mündigen Menschen, gläubigen Christen, der Entscheidungen treffen kann und darf. Dafür aber auch die Konsequenzen tragen muss und tragen wird. Dass wir in keiner erlösten und heilen Welt leben, aber wir dürfen schon hier und jetzt Heil erfahren und wir dürfen es in unserem Umfeld weitergeben. Das heißt, wenn Gott durch seinen Geist in mein Leben kommt, wenn ich Vergebung erlebe, kann ich in dem Raum, in dem ich lebe, kann ich schon ein Stück weit Himmel auf Erden schaffen. Nicht immer perfekt, aber ein Stück. Gott spricht durch Leid. Und wenn das so ist, dass du ohne Gott gelebt hast und du erlebst Leid und du stellst dir die Frage nach dem Leid oder die Frage nach Gott, warum passiert das? Vielleicht ist Gott genau an dir gerade dran und sagt, weißt du was, ich möchte dir begegnen in der Situation, in dem Leid. Ich möchte dich heilen. Und wenn ich dich nicht heile, dann möchte ich dich trösten. Ich möchte Menschen zur Seite stellen, die dich in deiner Situation ermutigen und aufbauen. Gott sagt nicht immer zu, dass er direkt alles wegnimmt, aber er sagt zu, dass er da ist. Er sagt zu, dass er dich sieht. Er sagt zu, dass er dich hört. Das ist immer ganz wichtig. Gott leidet mit. Gott kennt Schmerz. Jesus kennt Schmerz. Und ich glaube, dass er oft mitweint und dass er traurig ist und dich trösten möchte. Und er wünscht sich, dass du wirklich in dieser Trauer zu ihm gehst und sagst, ich bin traurig, ich bin verletzt, ich habe Schmerzen. Und Gott ist derjenige, der da sein möchte. Und nicht irgendjemand anders oder nicht irgendeine Flucht, dass du irgendwo hinfliehst, sondern Gott wünscht sich, dass du in dem Leid zu ihm kommst. Und am Ende der Tage, am Ende dieser Zeit, Gott möchte und wird gerecht richten. Ich könnte mich so oft aufregen und denken, so wie kann es sein, dass manchmal diese gottlosen Menschen scheinbar, dass es ihnen besser geht, dass sie die Welt regieren, dass sie reich sind, dass sie alles haben, dass sie tun und lassen, was sie wollen. Ja, dass Diktatoren diese Welt regieren. Aber ich habe die Hoffnung und den Glauben, dass Gott am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt, ein gerechter Richter sein wird. Und dass er sein Reich aufrichten wird und dass er die Menschen zur Konsequenz oder dass die Menschen ihre Konsequenzen tragen müssen für das, was sie getan haben. Und das gibt mir Hoffnung, Kraft und Mut, dass ich sage, ich muss diese Entscheidung nicht treffen. Ich kann sie ganz getrost Gott anbefehlen, abgeben und hoffen, dass er das auch tun wird. So wie wir es auch in den Seligpreisungen lesen. Selig sind die Armen, die Kranken, die Verfolgten, die hungern. Und Jesus sagt, wenn ihr die seht, wenn ihr denen was Gutes tut, dann tut ihr mir was Gutes. Amen.